Liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, herzlich willkommen zum ersten Teil des Kite Buddy Hörbuchs. Bevor wir ganz tief einsteigen, möchte ich mich bei dir von Herzen bedanken. Ich bedanke mich für das Wertvollste, das du mir geben kannst. Deine Zeit. Und weil das so wertvoll ist, verspreche ich dir, damit verantwortungsvoll umzugehen. So wirst du in diesem Hörbuch ganz kompakt auf den Punkt die wichtigsten Informationen geschenkt bekommen. Wie ich dazu kam, Deutschlands erstes Hörbuch für Kitesurfer zu schreiben. Seitdem ich 2012 meinen Kiteshop Kite Buddy gegründet habe, war es für mich das Größte, Menschen so viel Wissen wie möglich kostenlos zur Verfügung zu stellen. So bekommt jeder die Möglichkeit, sich vor dem Kauf intensiv mit der Materie zu beschäftigen und somit die für ihn richtige Kaufentscheidung treffen zu dürfen. So findest du auf meinem YouTube-Kanal Kite Buddy Tutorials sowie komplette Kitesurf-Einsteigerkurse, Kitespot-Reviews, Testberichte, Vlogs, Interviews und viel, viel mehr. In meinen wöchentlichen Podcast-Episoden bekommst du ebenfalls eine ganze Menge an Insider-Informationen geschenkt. Als das nicht genug wäre, bekommst du auf meiner Website noch mehr Gratis-Content. So habe ich zum Beispiel einen Kalender für dich geschrieben, wo du für jeden Monat den richtigen Kitespot mit der besten Windausbeute rausfinden kannst, sowie Testberichte und ein Kite-Lexikon. All das habe ich für dich in den Shownotes dieses Hörbuchs verlinkt. Der Begriff Shownotes steht für die Beschreibung dieses Hörbuchs. Diese kannst du anklicken und bekommst sofort die wertvollen Links und weitere wichtige Informationen zum Lesen. Dort findest du auch den Link zu den E-Books, woraus ich für dich vorlese. Diese kannst du dir kostenlos auf meiner Webseite runterladen und als Ergänzung diesen Hörbuch nutzen. Das kann sehr vorteilhaft für dich sein, da du dort Grafiken sehen kannst, über die wir in diesem Hörbuch sprechen werden. So wird dir die Wissensintegration deutlich leichter fallen. Du darfst dabei ganz entspannt bleiben. Alle Informationen sind frei zugänglich, ohne dass du dich in irgendein Newsletter oder dergleichen eintragen musst. Ich schenke dir das Wissen. Nun geht's los. Lass uns diese gemeinsame Zeit genießen. Mit Liebe zum Detail, dein Dorian. Was du beim Kauf deines Kites wissen musst. Du möchtest dir einen neuen Kite zulegen und bist überfordert mit den nahezu unendlichen Varianten und Größen, die mittlerweile verfügbar sind? Keine Sorge, du bist nicht alleine mit diesem Problem. Wenn mit dir die Entscheidung etwas leichter fällt und du weißt, worauf du zu achten hast, um einen geeigneten Kite für deine Bedürfnisse zu finden, habe ich dir einige Punkte zusammengestellt. Kapitel 1: Die Geschichte des Kitesurfens. So ist dieser Sport entstanden. Das erste Patent für einen Flugdrachen, der zum Surfen benutzt wurde, geht auf das Jahr 1984 zurück. Aber ist das wirklich das Jahr, in dem alles anfing? Nein. Drachen zur Fortbewegung zu nutzen, ist etwas, das Menschen schon vor über 100 Jahren überlegt haben. Im Jahr 1820 zum Beispiel hat der Engländer George Pocock damit experimentiert, einen Flugdrachen zu nutzen, um eine Kutsche zu ziehen. Wenn man versucht, einen Anfang zu finden, verläuft man sich in verschiedenen Quellen und kommt zu keinem wirklichen Ende. 1000 Jahre vor Christus wurden in China Flugdrachen aus Seide und Bambus gefertigt, um Personen in die Luft zu bringen, die die Umgebung überblickten und erkundeten. Als Drachen und Segel immer mehr für sportliche Tätigkeiten verwendet wurden, bildeten sich eigene Sportarten. So hat sich das Wellenreiten zum Windsurfen entwickelt und auch an Land und auf dem Schnee wollten immer mehr Sporttreibende ein Segel nutzen, um noch mehr Geschwindigkeit aufbauen zu können. Als Begründer des Kitesurfens gelten die Familie Rösler aus Seattle und die aus Frankreich stammenden Brüder Dominique und Bruno Le Guenu. Bill Rösler und sein Sohn Corey entwickelten das erste Kite-Ski-System, welches sich kommerziell etablieren konnte. Zur gleichen Zeit entwickelten die französischen Brüder der einen sogenannten Vibica-Kite, welcher über aufblasbare Luftkammern und Schläuche funktionierte. Auch die heutigen Tube-Kites orientieren sich an diesem Prinzip. Hinzugekommen sind Soft-Kites, deren Profil durch den Staudruck des Windes erzeugt wird. Bei den Boards hat sich bis heute aber sehr viel getan. Aus den Kite-Ski sind mittlerweile eine Vielzahl an Board-Variationen entstanden. So gibt es mittlerweile Foilboards, Twin-Tips und Directional Surfboards. Der erste offizielle Wettkampf wurde auf Maui ausgetragen. Am Anfang waren es die Windsurfer, die daran gefallen fanden, die neue Sportart auszuüben. Mit dabei natürlich auch die Surflegende Robbie Nash. Später sind auch viele begeisterte Surfer aus Europa auf den Zug aufgesprungen. Und so kam es, dass aus dem anfänglichen Nischensport die heutige Kitesurf-Szene entstand. Ende der 90er Jahre kam der Sport auch in Deutschland an. Anfangs gab es nur wenige, die sich für den neuen Sport interessierten. Aber innerhalb von 3 Jahren hatte sich eine kleine Szene gebildet, die durch das erste Kite-Event in Deutschland im Jahr 2000 auch von Interessierten außerhalb der Szene Zuwachs fand. Eine einzigartige Geschichte, die das Kitesurfen zu dem gemacht hat, was es heute ist. Kapitel 2: Warum fliegt ein Kite überhaupt? Damit du das jetzt gleich besser verstehen kannst, nimm unsere PDF und schau dir die Abbildung Nummer 1 an und hör gerne weiter zu. Das Kitesurfen vermittelt dir ein unglaubliches Gefühl von Freiheit und lässt dich in teilweise enorme Höhen über das Wasser fliegen. Doch wie funktioniert das eigentlich? Was steckt hinter der Konstruktion eines Kites, damit dieser fliegen kann? Im Grunde funktioniert ein Kite genau wie die Tragfläche eines Flugzeugs. Stell dir vor, du schneidest den Kite in der Mitte durch. Das Profil des Kites, von der Fronttube zu Trailing Edge, erinnert stark an das Seitenprofil dieser Tragfläche. Wenn der Wind von vorne auf die Leading Edge bzw. Fronttube trifft, teilt er sich. Ein Teil der Luft strömt unterhalb des Tuches entlang und der andere Teil oberhalb des Tuches. Durch die Wölbung des Kites muss der Wind auf der Oberseite des Tuches einen längeren Weg zurücklegen als der Wind, der unterhalb des Tuches entlang strömt, bis beide Strömungen an der Trailing Edge wieder zusammentreffen. Durch diese unterschiedlichen Wege entstehen auch unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten. Durch die höhere Strömungsgeschwindigkeit auf der Oberseite des Tuches entsteht ein Unterdruck, welcher Auftrieb erzeugt. Aber damit nicht genug. An der Trailing Edge entsteht zudem eine Art Verwirbelung, auch Zirkularstrom genannt. Dieser Zirkularstrom überströmt den gesamten Kite und beschleunigt dadurch die Strömungsgeschwindigkeit auf der Oberseite und verlangsamt die Strömungsgeschwindigkeit der Unterseite des Tuches. Dadurch entsteht auf der Unterseite des Tuches ein Überdruck und der Kite wird durch einen Sog nach oben gezogen. So wird der Auftrieb verstärkt. Ohne die Zirkularströmung könnte der Kite nicht schneller fliegen als seine eigene aktuelle Windgeschwindigkeit. Dadurch, dass dieser Zirkularstrom die Strömungsgeschwindigkeit erhöht, fliegt der Kite schneller als der vorherrschende Wind und der Auftrieb des Kites bzw. der Druck an der Bar erhöht sich, je schneller du fährst. Lass uns in diesem Kapitel den Tube Kite genauer anschauen. Bevor wir zu den unterschiedlichen Typen und Bauformen von Tube Kites kommen, ist es natürlich wichtig zu wissen, was ein Tube Kite überhaupt auszeichnet. Fangen wir also am besten bei den absoluten Grundlagen und Merkmalen an, die du bei jedem Tube Kite finden wirst. Jeder Tube Kite besitzt ein Ein- und Auslassventil zum B- und Entlüften des Kites. In der Nähe des Ventils wirst du außerdem einen Verbindungspunkt für die Leash-Deine-Pumpe finden. Jeder Tube Kite besitzt eine sogenannte Fronttube. Die Fronttube ist die Anströmkante deines Kites bzw. die Vorderkante. Die Fronttube wird beim Aufpumpen des Kites vollständig mit Luft gefüllt. Die Querstreben, welche mit der Fronttube verbunden sind und bis zur Abströmkante deines Kites gehen, werden Struts genannt. Die Struts sind ebenfalls Luftkammern, die dem Kite seine Form verleihen. Das Tuch, auch Kanopi genannt, ist das gesamte Material, welches zwischen den Trägerelementen deines Kites gespannt ist. Außerdem verfügt jeder Kite über eine verstärkte Abströmkante. An der Fronttube wirst du Bridles finden. Diese sind ein Leinensystem, welches den Kite in einem bestimmten Winkel hält. Die einzige Art von Tube-Kites, die ohne Bridles auskommen, sind C-Kites. Außerdem findest du Anknüpfpunkte für die Front- und Backlines. Tube-Kites bieten den grundsätzlichen Vorteil, dass sie auf dem Wasser schwimmen können und somit deutlich einfacher gestartet werden können, falls der Kite mal auf dem Wasser liegen sollte. Ein Nachteil von Tube-Kites ist dagegen ein hohes Gewicht, welches maßgeblich durch den verbauten Blätter zustande kommt. Der Bladder ist eine Art dehnbarer und flexibler Schlauch, welcher sich im Inneren des Struts und der Fronttube befindet und beim Aufpumpen des Kites mit Luft befüllt wird. Verbaute Materialien und deren Eigenschaften. Kommen wir zum Dacron. Dacron ist eine Faser aus Polyester-Polyethylen, abgekürzt PET. Dieses Material kommt in unterschiedlichen Ausführungen bei nahezu allen Tube-Kites zum Einsatz. Die Struts und die Fronttube werden meist aus Dacron gefertigt, da das Material eine hohe Lebensdauer hat und optimale Eigenschaften zum Schutz gegen Schäden besitzt, die durch den Kontakt des Kites mit dem Untergrund entstehen können. Jetzt sprechen wir über das Alula-Gold. Das Alula-Gold-Material kommt bis jetzt nur in wenigen Kites zum Einsatz. Zurzeit sorgt es vor allem beim Juice D-Lab von Duotone für unglaubliche Leichtwind-Performance. Das Alula-Gold-Material ist, anders als das herkömmliche Dacron, ein Laminat, welches sich durch unglaubliche Reißfestigkeit und Steifigkeit bei gleichzeitig niedrigem Gewicht auszeichnet. Dadurch kann der Frame des Kites deutlich steifer und reaktiver konstruiert werden und gleichzeitig einiges an Gewicht einsparen. So entstehen Kites, die sich performancemäßig gesehen im absoluten High-End-Bereich befinden. Jetzt sprechen wir über das Ripstop-Material. Das Flugtuch eines Kites ist von Marke zu Marke unterschiedlich und wird aus verschiedenen Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften hergestellt. Meist kommt jedoch das Ripstop-Material zum Einsatz. Dieses Material zeichnet sich durch eine schachbrettartige Webstruktur aus, die durch das Verweben von zwei unterschiedlichen Garnstärken entsteht. Um einen perfekten Kompromiss zwischen Haltbarkeit bzw. Reißfestigkeit und Gewicht zu finden, werden unterschiedlich viele Garne verwendet. Hersteller wie Slingshot oder auch Elevate verwenden ein möglichst reißfestes Vierfach-Ripstop-Material. Andere Hersteller versuchen, das Gewicht des Kites noch geringer zu halten und verbauen ein normales Zweifach-Ripstop-Material. Eine Ausnahme lässt sich bei Duotone feststellen. Duotone verwendet das sogenannte Trinity TX-Material. Hierbei wird ein 3x2-Material verwendet, um den optimalen Kompromiss zwischen Haltbarkeit und Performance gewährleisten zu können. Jetzt schauen wir uns das Cordura-Material ein wenig genauer an. Cordura ist ein sehr robustes, abriebfestes, texturiertes Nylon. Die leicht angeraute Oberfläche gibt dem Material einen angenehmen Griff. Im Gegensatz zu Baumwolle, Polyester und herkömmlichen Nylon hat Cordura eine deutlich höhere Abriebfestigkeit. Wichtig zu wissen, Cordura ist ein Markenname und keine allgemeine Bezeichnung für das Material. Ein solches Material findet an Kites dort Verwendung, wo der Kite oft mit dem Untergrund in Berührung kommt. An diesen Stellen, Stresspunkten, werden die Kites mit Cordura-Material gegen starke Abnutzung geschützt und die Langlebigkeit des Materials verbessert. Die unterschiedlichen Shapes, also Formen von Tube Kites. An dieser Stelle macht es total viel Sinn für dich, sich das Booklet runterzuladen und reinzuschauen als Ergänzung zu dem gesprochenen Text. Um die verschiedenen Shapes von Tube Kites und deren Vor- und Nachteile verstehen zu können, ist es zuerst wichtig zu wissen, welche Eigenschaften die verschiedenen Formen besitzen und wie diese das Flugverhalten des Kites beeinflussen. Maßgeblich dafür sind im Wesentlichen der Bogen, den der Kite aufweist, und seine Aspektratio. Ein flacherer Kite bietet eine bessere Kontrolle über die Kraft und mehr Zug am Windfensterrand. Außerdem bedeutet ein flacherer Shape mehr Windrange und Hangtime bei Sprüngen, da die Sprungkurve weniger explosiv verläuft und der Kite dich langsamer wieder auf dem Wasser absetzt. Last but not least liefert ein flacherer Kite eine bessere Performance beim Höhelaufen, aber natürlich hat auch ein tief geformter Kite seine Vorteile. Kites mit einem tiefen C-Shape bieten mehr seitliche Stabilität und bleiben so auch bei weniger Leinspannung stabil in der Luft. Außerdem bieten diese Kites ein super direktes Lenkverhalten und viel Slack für Händelpasssprünge. Schaut man sich die Aspect-Ratio an, lässt sich eine hohe bzw. kleine Aspektratio wie folgt beschreiben. Kites mit einer High Aspect Ratio sind schmaler geshaped und dafür länger. Legt man einen solchen Kite aus, fällt auf, dass die Struts kurz sind und der Kite insgesamt sehr lang ist. Ein Kite mit einer Low Aspect Ratio dagegen verfügt über längere Struts und ein somit breiteres Tuch. Ein solcher Kite ist ausgelegt deutlich kürzer als ein Kite mit einer High Aspect Ratio. Grundsätzlich wirkt sich die Aspect Ratio wie folgt auf das Flugverhalten des Kites aus. Kites mit einer High Aspect Ratio sind meist effizienter und haben mehr Kraft beim Höhelaufen. Low Aspect Ratio Kites dagegen reagieren schneller auf Lenkbefehle, sind einfacher zu relaunchen und resistenter gegen Stalls. So viel also zur nackten Theorie. Schaut man sich die Kites auf dem Markt an, fällt einem sehr schnell auf, dass keines der zuvor genannten Konstruktionsmerkmale in einer Extremform vertreten ist. Es wird immer ein Kompromiss zwischen diesen Konstruktionen gewählt, der mal etwas stärker in die eine Richtung und mal etwas stärker in die andere Richtung ausfällt. Im Wesentlichen haben sich dadurch vier Typen von Kites entwickelt, die den unterschiedlichen Ridern gerecht werden. Man spricht häufig von Bow-Kites, Delta-Kites, C-Kites und Hybrid-Kites. Welcher dieser Kites für wen geeignet ist, klären wir im Folgenden. Lasst uns jetzt mal einen Blick auf die Bow-Kites werfen. Ein Bow-Kite ist durch sein flaches Profil erkennbar. Seine Fronttube inklusive der Waageleinen läuft zu den Tipps spitz zusammen und er besitzt eine konkave Abströmkante, die den Kite bogenförmig aussehen lässt. Durch sein besonderes Waageleinsystem und den meist zum Einsatz kommenden Umlenkrollen wird ein sehr großer Windbereich abgedeckt. Die Waageleinen sind an der Fronttube befestigt. Durch einfaches Anziehen oder Vorschieben der Bar ist es so möglich, den Winkel des Kites in der Luft und somit die Power verändern zu können. Meistens besitzen Bow-Kites 5 Struts, die dem Kite eine sehr hohe Profilstabilität geben. Der Bow-Kite kann sehr stark gedepowered bzw. gepowered werden und lässt sich so deutlich besser anpassen als beispielsweise der C-Kite. Außerdem besitzt er ein sehr weiches Lenksystem und lässt sich sehr einfach wieder aus dem Wasser starten. Charakteristisch für solche Kites ist auch der relativ starke Grundzug an der Bar, welcher vor allem durch die gestreckte Form und die hohe Profilstabilität zustande kommt. Das macht solche Kites besonders für schwere Fahrer interessant. Allerdings wird der Begriff Bow-Kite sehr häufig mit einem sehr flachen Profil in Verbindung gebracht. Es gibt aber auch sehr flache Kites, die keinen Bow-Shape aufweisen. Der Begriff ist also eher zur Orientierung gedacht und soll zeigen, welche Konstruktionsmerkmale zu welchen Fahr- und Flugeigenschaften eines Kites beitragen. Ein Bow-Kite ist für Freerider und Cruiser perfekt geeignet, da ein solcher Kite eine große Windrange sowie Power für hohe Sprünge und eine lange Hangtime liefert. Aber auch Einsteiger, die sich gerne in diese Richtung weiterentwickeln möchten, können mit diesem Shape sehr glücklich werden. Als nächstes schauen wir uns den C-Kite an. Ein C-Kite ist dadurch erkennbar, dass seine Fronttube sehr stark gebogen ist und er ziemlich lange Tips aufweist. Außerdem werden alle vier Leinen an den Tips des Kites befestigt und sind nicht über einen Bridle mit dem Kite verbunden. Eine fünfte Leine, welche in der Mitte der Fronttube befestigt wird, kommt bei einem solchen Kite zum Einsatz, um die Flugstabilität zu verbessern. So entsteht auch diese typische C-Form. Ein C-Kite zeichnet sich durch sein enorm direktes Lenkverhalten und den Slack aus, was ihn perfekt für Freestyle macht. Der Slack bezeichnet einen kurzen Moment nach dem Absprung über die Kante des Boards, in dem die Leinen des Kites an Druck verlieren und so eine Übergabe der Bar in der Luft möglich ist. So können Freestyler mit einem solchen Kite die unterschiedlichsten Rotationen und Tricks in der Luft absolvieren. Aufgrund der geringen Vortriebsfläche ist es allerdings notwendig, den Kite sehr aktiv zu fliegen. Außerdem kann der C-Kite nur geringfügig gedepowert werden und verlangt eine spezielle Relaunch-Technik über die fünfte Leine, was ihn für Anfänger ungeeignet macht. Zudem musst du dir bei einem C-Kite deutlich mehr Kitegrößen zulegen, um einen möglichst großen Windbereich abdecken zu können, da die Windrange eines solchen Kites sehr klein ist. Die Zielgruppe der C-Kites sind eindeutig fortgeschrittene, wettkampforientierte Freestyler. Als Anfänger solltest du eindeutig die Finger von einem solchen Kite lassen, da das Flugverhalten sehr speziell ist und auch kleine Fehler an der Bar kaum verziehen werden. Der Kite reagiert sofort auf Lenkimpulse und lässt dich auch beim kleinsten Fehler sofort die Konsequenz spüren. Außerdem ist es schwer, Höhe zu laufen, und Sprünge erfolgen deutlich schwerer und ruppigere Landung. Schauen wir uns die Delta Kites ein wenig genauer an. Der Delta Kite kombiniert die Vorteile eines C-Kites und Bow-Kites. Wenn du ihn auf einer Wiese oder auf dem Strand auslegst, wirst du feststellen, dass seine Form einem D ähnelt. Bei einem Delta Shape ist die Fronttube nach hinten gefeilt und er besitzt kurze Tipps. Die Tipps des Kites erinnern oft an die eines C-Kites. Jedoch wird der Kite im Bereich des Center Strut deutlich breiter als ein herkömmlicher C-Kite und verfügt so über eine deutlich größere Fläche im mittleren Bereich des Kites. Die Aspektratio eines solchen Kites ist also etwas kleiner als die eines C-Kites. Durch angepasste Waageleinen wird ein direktes Lenkverhalten ermöglicht und der Kite bietet zudem einen sehr großen Deep-Power-Bereich. Der Delta-Kite ist durch seine Eigenschaften für fast alle Zielgruppen super geeignet, sowohl zum Freestyle als auch zum Freeriden. Auch als Anfänger kannst du einen solchen Kite super verwenden. Allerdings kann der zentrale Kanopi-Bereich auch bei einem flachen Kite erweitert werden und einen Delta-Shape erzeugen. Es gibt also die unterschiedlichsten Delta-Shapes, welche jedoch alle eines gemeinsam haben. Sie kombinieren die Vorteile zweier traditioneller Shapes und bieten so einen deutlich breiteren Einsatzbereich. Es ist also wichtig zu beachten, dass der Begriff Delta-Kite eher eine Orientierungshilfe darstellt und es innerhalb dieses Begriffs dennoch unterschiedliche Kites gibt. Schauen wir uns mal die Hybrid-Kites an. Hybrid-Kites sind die mittlerweile am meisten verbreiteten Kites auf dem Markt und lassen sich vereinfacht gesagt in die Kategorie der Delta-Kites einordnen. In diese Kategorie zählen Kites wie der Core GTS oder auch der Nexus. Diese Kites zeichnet ein sogenannter Open-C-Shape aus. Wie der Name schon sagt, sind diese Kites ähnlich geshaped wie ein C-Kite. Allerdings sind die Tipps dieser Kites nicht so weit heruntergezogen und das Profil ist etwas breiter gehalten. Dadurch können benutzerfreundliche Bridles genutzt werden und eine 4-Leinen-Konfiguration. Der Shape solcher Kites ermöglicht schnelle und explosive Loops, ordentlich Slack für Freestyle-Tricks bei gleichzeitig guter Upwind-Performance und gute Relaunch-Eigenschaft. Ein solcher Kite eignet sich für Fahrer jeden Levels, die sich nicht auf eine einzige Disziplin festlegen wollen. Aber auch in dieser Kategorie sind die Kites unterschiedlich konzipiert. So legt ein Duoton Evo beispielsweise mehr Wert auf Freeride und Big Air und ein Duoton Dice dagegen mehr auf Freestyle und Unhooked. Grundsätzlich kann aber jeder Kite dieser Kategorie von nahezu jeder Könnerstufe verwendet werden. Schauen wir uns mal die Allround Kites an. Vielleicht sind das hier die besten Kites für 90% der Kitesurfer. Seit einiger Zeit dominieren Around Kites wie der Core Nexus den Himmel an nahezu jedem Kitespot. Doch warum sind diese Kites so beliebt und sind sie vielleicht echte Quiverkiller für 90% der Kiter unter uns? Kites wie der Core Nexus bestechen durch Eigenschaften wie einem einfachen Relaunch, einer großen Windrange und guten Drift- und Pop-Eigenschaften, sowie exzellenter Sprungleistung. Natürlich macht ein solcher Kite in jedem dieser Bereiche kleine Abstriche gegenüber den jeweiligen Spezialisierten. Around Kites liefern weniger Slack als ein echter C-Kite und etwas weniger Hangtime als ein echter Bow-Kite. Allerdings halten sich die Einbußen stark in Grenzen. sodass mittlerweile auch die besten Rider solche Kites bei Wettbewerben einsetzen. Solange du nicht ein absoluter Experte in einer bestimmten Disziplin bist oder ausschließlich eine Disziplin ausübst, kann ein solcher Kite sehr interessant für dich sein. Egal ob auf dem Foil, dem Twin-Tip oder dem Directional, drei Größen eines solchen Kites im Kofferraum oder in der Reisetasche und du kannst so ziemlich alles auf dem Wasser machen, was du machen willst. Die verschiedenen Größen von Kites, so wählst du deine perfekte Range aus. Bevor du dir deinen ersten Kite bei mir im Kiteshop kaufst, solltest du einige Faktoren beachten und dir einige Fragen beantworten. Wie zum Beispiel, was kann ich bereits? Wo liegen meine langfristigen Ziele? Und wo setze ich den Kite ein? Entscheidend beim Kauf sind dein Körpergewicht, die Größe deines Kiteboards und dein bevorzugtes Kite-Revier. Im Folgenden gehen wir etwas genauer darauf ein, worauf du beim Kauf achten solltest, um einen Fehlkauf zu vermeiden und um langfristig den maximalen Spaß auf dem Wasser haben zu können. Die ersten Schritte auf dem Weg zu deiner richtigen Kite-Größe. Wenn du dir deinen Kite aussuchst, solltest du wissen, auf welchem Könnerlevel du dich befindest. Fängst du gerade an? Oder bist du bereits sehr sicher bei deinen Sprüngen? Des Weiteren spielen deine Körpergröße und dein Gewicht eine zentrale Rolle für die richtige Wahl der Größe des Kites. Du musst wissen, in welchem Bereich du langfristig unterwegs sein möchtest. Willst du ausgehakt springen, Oldschool-Tricks und Big Air machen, lieber schnell oder in der Welle fahren oder möchtest du eine Allround-Lösung finden, um alles ein wenig zu machen? Für all das gibt es verschiedene Formen von Kites, wie bereits zuvor beschrieben. Wichtig zu wissen ist auch, an welchen Kitespot du bevorzugt kiten gehst. Denn nicht überall weht der Wind gleich stark und gleichmäßig. Wenn du also nach Kapstadt möchtest, dann kannst du dich eher an den kleineren Größen orientieren. Denn da weht der Wind fast jeden Tag mit knackigen Windgeschwindigkeiten. Hier in Deutschland oder eher in Norddeutschland kannst du etwas stärkere Winde ab und an von Herbst bis Frühjahr genießen. Aber das war's dann meistens auch schon. Daher würden für dich über das gesamte Jahr gesehen eher etwas größere Kites in Frage kommen. Welche Größe ist denn jetzt nun die richtige für dich? Wenn du dir die zuvor gestellten Fragen beantwortet hast, lässt sich der Rahmen der für dich in Frage kommenden Größen schon deutlich eingrenzen. Um dir ein paar Richtwerte und Orientierungshilfen zu geben, haben wir Beispiele für dich. Du wiegst zwischen 70 und 90 Kilo. Hier lässt sich grob sagen, dass du einen Kite zwischen 11 und 13 wählen solltest. Außerdem willst du hauptsächlich auf der Nord- und Ostsee unterwegs sein und eventuell auch mal im Urlaub. Für diese Anforderungsprofile empfiehlt es sich, einen Kite in 12 Quadratmetern zu kaufen. Wenn du über 90 Kilo wiegst, kannst du statt dem 12er einen 13er Kite wählen. Mit dieser Größe kannst du von 12 bis 18 Knoten auf den Twin-Tip kiten gehen. Das ist der normale Kitewind, den wir hier in Norddeutschland die meiste Zeit des Jahres vorfinden. Im Sommer kannst du deine Range um die Größe 17 erweitern und ab Herbst dein Sortiment mit einem 10er ergänzen. Wenn du auch bei maximal viel Wind fahren möchtest, empfehlen wir dir als kleinsten Kite noch einen 8er dazu zu nehmen. Mit 75 Kilo kannst du guten Gewissens die Größe 12 nehmen. Aber welche Größe solltest du nehmen, wenn du deine Range um einen zweiten oder sogar dritten Kite erweitern möchtest? Achtung! Das ist von der Jahreszeit abhängig. Die Luftdichte verändert sich zum Winter hin und auch die Temperatur und von Herbst bis Frühling toben im Norden auch gerne mal ein paar Stürme. Daher empfiehlt es sich neben dem großen Kite die kleinere Größe 9, denn diese ist für den Wind in Norddeutschland meistens fahrbar. Kommst du hingegen im April zu uns in den Kiteshop und willst direkt mit zwei Kites durchstarten, empfiehlt es sich wiederum neben der Größe 12 einen 15er Kite zu nehmen, denn damit kannst du auch die leichten Winde im Sommer ohne Probleme mitnehmen. Wieso aber solltest du nicht einen 17er nehmen? Der Preis bei Kites steigt pro Quadratmeter, aber das ist nicht der Hauptgrund. Der 15er hat ein geringeres Eigengewicht als der 17er. Hier kann es sein, dass du mit dem 15er besser fahren kannst als mit einem 17er. Das Ganze ist aber nicht zuletzt von der Kiteform, deiner Kiteboardgröße und deiner Technik abhängig. Plane beim Kauf deines Kites langfristig. Schau in die Zukunft. Mit nur einem Kite wird es schwer, den kompletten Windbereich abzudecken. Daher brauchst du einen zweiten und eventuell einen dritten, je nachdem. Es gibt jene, die viel Zeit haben, aber eventuell nicht die finanziellen Mittel für den Kauf vieler Kitegrößen. Sie gehen aus Wasser, wenn der Wind für die gekaufte Größe stimmt. Dann gibt es jene, die wenig Zeit haben, aber eventuell finanziell in der Lage sind, weitere Schirme zu kaufen. Diese schauen nicht nach dem Wind, sondern wie sie Zeit haben und wie stark der Wind weht und wählen ihre Größe entsprechend aus. Wenn du maximal motiviert bist, hast du 3 bis 4 Kites, um wirklich immer aus Wasser zu kommen. Herzlich willkommen im 4. Kapitel. Jetzt sprechen wir über die Softkites und starten damit, dass wir uns mal anschauen, wie ein solcher Kite aufgebaut ist. Ein Softkite besteht aus 2 Tuchebenen, welche Luftkammern bilden. Diese Kammern füllen sich durch den Luftdruck von allein mit Luft und geben dem Kite so seine Form. Es werden also, anders als bei Tube-Kites, keine Struts mit Luft aufgepumpt. Ein Softkite ähnelt von seiner Bauweise und Form einem Gleitschirm und verfügt ebenfalls über deutlich komplexere Line-Anknüpfpunkte und Bridles als ein klassischer Tube-Kite. Ein Softkite hat ein sehr flaches bzw. gestrecktes Profil und eine High-Aspect-Ratio. Er ist außerdem der Kite, welcher am meisten Power entwickeln kann und zugleich das kleinste Packmaß aufweist. Das Gewicht eines Softkites ist ebenfalls deutlich geringer als das eines Tube-Kites, da dieser ohne einen Bladder auskommt, welcher dem Tube-Kite den Großteil seines Gewichtes verleiht. Allerdings ist ein solcher Kite deutlich preisintensiver und benötigt mehr Ersatzteile als ein Tube-Kite, da die Konstruktion komplexer gestaltet ist. Softkites beim Foilen. Softkites und Foils kommen oft gemeinsam zum Einsatz. Egal ob bei Race-Foilern oder im absoluten Leichtwindbereich. Aber warum ist das so? In beiden Einsatzbereichen, sowohl beim Race-Foilen als auch in Leichtwindbedingungen, wird so viel Leistung bei so wenig Gewicht wie irgendwie möglich benötigt. Softkites bieten da die beste Lösung. Durch den unglaublich geringen Wasserwiderstand des Foils und der hohen Leistung eines Softkites werden beim Race-Foilen wahnsinnige Geschwindigkeiten erreicht und im Leichtwindbereich kann bei Windgeschwindigkeit von gerade einmal 6 Knoten gekitet werden. Außerdem können Softkites aufgrund ihres flachen Shapes in Kombination mit einem Foil extreme Upwindwinkel bewerkstelligen, da der Kite weiter an den Windfensterrand wandern kann. Was auch Freeridern auf dem normalen Twintip sehr zugute kommt. Man merkt, dass Foils und Softkites viele ihre Vorteile und Eigenschaften teilen und deshalb auch oft gemeinsam zum Einsatz kommen. Softkites, die perfekte Alternative für Leichtwind? Der große Vorteil an Softkites ist ein extrem geringes Gewicht. Durch das geringe Gewicht fliegen Softkites schon bei extrem wenig Wind und stehen stabil am Himmel, wenn an den Start eines herkömmlichen Tube-Kites noch gar nicht zu denken ist. Deshalb werden Softkites gerne bei extremen Leichtwindbedingungen eingesetzt, um auch die kleinste Brise in eine geile Session verwandeln zu können. Kombiniert mit einem Foil ist es mit einem großen Softkite möglich, bereits bei 6 Knoten aus Wasser zu kommen. Allerdings solltest du wissen, dass die Softkites, liegen sie einmal auf der Wasseroberfläche, etwas schwerer wieder starten lassen, da sie sich mit Wasser vollsaugen und so etwas schwerer werden können. Wer also bei extremen Leichtwindbedingungen aufs Wasser möchte, sollte auch hier etwas Erfahrung und Übung mitbringen. Lass uns in diesem neuen Kapitel uns mal mit der Bar beschäftigen und uns im Detail mal anschauen, wie die einzelnen Bauteile heißen und funktionieren. Um Kitesurfen zu können, reicht ein Kite leider nicht aus. Die richtige Bar zur Steuerung ist ebenso wichtig. Worauf es bei einer Bar ankommt und was du beim Kauf beachten musst, erfährst du jetzt von mir. Die Einzelteile an einer Bar, der Chicken Loop. Der Chicken Loop ist die Verbindung zwischen dem Kite und dem Trapez. Diese Verbindung ist so aufgebaut, dass sie sich in einer Notsituation extrem schnell vom Körper trennen lässt und so den Zug des Kites auf ein Minimum reduziert. Es gibt den Chicken Loop in verschiedenen Größen. Ein großer Chicken Loop wird meist für Unhooked-Manöver verwendet, da es durch den großen Loop einfacher ist, sich von seinem Trapez ein- und auszuhaken. Einen kleinen Chicken Loop verwendest du am besten immer dann, wenn du eingehakt bleibst. Außerdem ist ein kleiner Loop hilfreich, wenn du kurze Arme hast, da deine Bar so näher an deinen Körper kommt. Wichtig! Überprüfe regelmäßig den Zustand deines Chicken Loops. Nachdem du jetzt weißt, was ein Chicken Loop ist, schauen wir uns den Chicken Stick mal genauer an. Der Chicken Stick ist ein Stift, der das ungewollte Ein- und Aushaken deines Chicken Loops verhindert. Du solltest unbedingt regelmäßig den Zustand deines Chicken Sticks überprüfen, um sicherzugehen, dass er vollkommen intakt ist. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass es nicht passieren kann, dass der Chicken Loop sich von allein aushakt, solange genug Druck in deinem Kite ist. Jetzt schauen wir uns mal das Quick Release an deiner Bar genauer an. Das Quick Release ist dazu da, die direkte Verbindung zwischen dir und deinem Kite in bestimmten Situationen schnell und sicher zu trennen. Das macht es zum Herzstück jeder Bar und zum wichtigsten Bauteil für die Sicherheit jedes Kiters. Durch das Auslösen des Quick Release fährt der Kite in die sogenannte Safety Line. So wird der Zug deines Kites auf ein Minimum reduziert und er fällt drucklos vom Himmel. Deine Safety Leash ist dann die einzige Verbindung zwischen dir und deinem Kite. Die Funktionsweise des Quick Release ist leider nicht standardisiert in der Vergangenheit gewesen. Und somit kann es sein, dass Hersteller unterschiedliche Systeme nutzen. Du wirst allerdings am häufigsten ein Quick Release an deiner Bar vorfinden, welches sich entweder durch ein nach vorne schieben oder drehendes Release betätigen lässt. Du solltest dich so oft wie möglich mit der Funktionsweise des Quick Release beschäftigen, um in einer tatsächlichen Notsituation so routiniert wie möglich handeln zu können. Außerdem ist es von Vorteil, wenn dein Quick Release regelmäßig ausgespielt wird, damit es vollkommen frei von Schmutz ist und immer einwandfrei funktioniert. An dieser Stelle möchte ich noch etwas persönlich ergänzen. Dass die Systeme nicht standardisiert gewesen sind, ist Teil der Vergangenheit. Jetzt sind die in Europa alle gleich. Und die meisten sind die zum Wegschieben. Es ist dennoch wichtig zu wissen, dass es verschiedene Quick Releases gibt, weil es natürlich auch sein kann, dass du auch mal von einem Kumpel ein Kite übernimmst, der ein anderes System hat als das zum Wegschieben. Und deshalb solltest du das nicht als selbstverständlich nehmen, sondern vor dem Kiten überprüfen, wie man das Quick Release überhaupt öffnet. Jetzt schauen wir uns den Deep Power Tamp im Detail an. Für mich ist das sozusagen das Gaspedal der Kitesurfer. Der Deep Power Tampen befindet sich oberhalb des Quick Release und ist am Quick Release angebracht. Er verläuft durch eine Aussparung in der Bar und endet unterhalb des Adjusters. Auf dem Deep Power Tampen kannst du deine Bar nach vorne schieben, um den Druck aus dem Kite zu nehmen und ihn zu depowern oder zu dir ziehen, um den Kite anzupowern. Der Depower Tamp besteht aus hochfesten Leinen, welche teilweise zusätzlich durch einen Kunststoffmantel geschützt werden. Aber auch beim Depower Tampen gilt: Überprüfe regelmäßig den Zustand und tausche alle Verschleißteile rechtzeitig aus, um die einwandfreie Funktionsweise deiner Bar sicherstellen zu können. Jetzt schauen wir uns den Barholm, also den Griff, genauer an. Mit deiner Bar bestimmst du durch das Anziehen und Wegschieben des Barholms an einer Seite die Position und Flugrichtung deines Kites. Außerdem kannst du über das Wegschieben oder Anziehen des kompletten Barholms deinen Kite depowern oder anpowern. Wichtig ist, dass der Barholm lediglich dazu da ist, den Kite zu steuern und nicht um sich an ihm festzuklammern. Die verschiedenen Seiten deines Barholms sind durch den Hersteller mit verschiedenen Farben versehen und somit optisch unterschiedlich gekennzeichnet. Auch die jeweiligen Front- und Backlines sind in verschiedenen Farben gekennzeichnet, um sie optisch auseinanderhalten zu können. Diese farbliche Markierung hilft dabei, deinen Barholm immer richtig herumgreifen zu können und so immer einen perfekten Steuerimpuls geben zu können. Außerdem ist der Barholm mit einer EVA-Ummantelung versehen, die dazu beiträgt, dass er griffig und angenehm in der Hand liegt. Manche Hersteller versehen den Barholm sogar mit einer leichten Erhöhung, um die Ergonomie für deine Finger beim Greifen der Bar verbessern zu können. Du hast jetzt gelernt, dass wenn du den Barholm nach vorne schiebst, der Kite an Kraft verliert und gedepowert wird, wenn du die Bar zu dir ranziehst, entsprechend mehr Power kommt und wenn du die Bar einschlägst, dass der Kite in die entsprechende Richtung fliegt. Du kannst die Kite Power aber auch nochmal über ein anderes Bauteil voreinstellen, über den Adjuster. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Der Adjuster an deiner Bar ermöglicht es dir, dein Kite einzustellen. Durch das Ziehen oder Lösen deines Adjusters verändert sich das Verhältnis von Front zu Backlines und somit auch die Position deines Kites im Windfenster. So depowerst du oder powerst du dein Kite und veränderst den Druckpunkt deiner Bar. Außerdem lässt sich dein Kite auf diese Weise an deine Armlänge und die Veränderung des Windes anpassen, während du auf dem Wasser bist. Das kann auch beim Starten und Landen eines Kites von Vorteil sein, weil es die Sicherheit während dieses Vorgangs erhöht. Der Adjuster ist meistens, je nach Hersteller, oberhalb des Depower-Tampens oder seitlich am Chicken Loop angebracht. Bei der Klickbar von Duotone befindet sich der Mechanismus im Barholm. Auch der Adjuster ist ein Verschleißteil und sollte regelmäßig auf seine einwandfreie Funktionsweise geprüft werden. Jetzt schauen wir uns die Verbindungsstücke, die sogenannten Pigtails, mal an. Am Ende deiner Line findest du kurze Endstücke. Diese Endstücke werden Pigtails genannt. Sie sind austauschbar und sollen die Line vor Abnutzung durch ständiges An- und Abknüpfen schützen. Auch die Pigtails sind jeweils farblich markiert, damit du dein Kite richtig anknüpfen kannst. Außerdem sind die Knoten und Schlaufen jeweils gegensätzlich angebracht, sodass du deine Steuer- und Mittelline, also Front- und Backlines, nicht vertauschen kannst. Die Barbreite deines Barholms kann variieren und so findest du die richtige für dich. Du solltest wissen, dass die Bars unterschiedlich breit sein können. Eine schmalere Bar ist weniger direkt und wird meist mit kleinen Kites geflogen, um den agilen Kite etwas ruhiger zu machen. Mit einer breiteren Bar reagiert der Kite schon auf die kleinsten Lenkimpulse und ist somit deutlich agiler und spritziger, was sich besonders bei großen Kites bemerkbar macht. Ganz schmale Bars werden zudem beim Freestylen und Wakestylen eingesetzt, da der Kite weniger aktiv ist, etwas entspannter auf Impulse reagiert und so ruhiger in der Luft fliegt, wenn die Bar bei einem Handlepass mal etwas weit außen gegriffen wird. Die meisten Hersteller bieten eine mittlere Barbreite an. Diese befindet sich meist im Bereich von ungefähr 49 cm und bietet den perfekten Mittelweg für nahezu alle Kitegrößen und Einsatzzwecke. Manche Bars werden zusätzlich in einer besonders breiten Variante angeboten. Diese ist vor allem dann interessant, wenn man sie mit langen Leinen und besonders großen Kites fliegt. Auf eine schmale Wakestyle-Bar solltest du nur zurückgreifen, wenn du deinen Kite etwas weniger reaktiv magst, um Unhook-Tricks auf dem Wasser zu zaubern. Oder wenn du Kites in 7 Quadratmeter und kleiner in deiner Range hast. Neben der Barbreite gibt es auch unterschiedliche Leinenlängen und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wie auch bei der Breite der Bar kommt es bei der Wahl der Leinenlänge stark auf den Einsatzzweck und deinen persönlichen Geschmack an. Grundsätzlich gilt, je länger deine Line, desto mehr Power hat dein Kite und desto besser wird das Low-End bei wenig Wind. Außerdem verbessern längere Line die Sprungleistung des Kites. Desto kürzer die Leinen, desto reaktiver, sportlicher und explosiver wird dein Kite. Allerdings wird dir mit kürzeren Line auch etwas Low-End-Performance verloren gehen. Um das Ganze zu vereinfachen, schauen wir uns 4 Leinenlängen mal etwas genauer an. Die 20 Meter Line. 20 Meter Line solltest du wählen, wenn du deinen Kite besonders reaktiv abstimmen möchtest. Hier liegt der Fokus zu knapp 70% auf dem Handling. Dieses Setup ist perfekt für extrem Freestyle, Wakestyle und Welle, aber auch für richtig explosive Kite Loops. Der Kite dreht super eng und schnell, was vor allem in der Welle und bei Loops einen großen Vorteil bietet. Allerdings hast du mit dieser Leinenlänge klare Defizite im Leichtwindbereich und es wird dir etwas Leistung beim Höhelaufen verloren gehen. 22 Meter Line. 22 Meter Line solltest du wählen, wenn du deinen Fokus zu knapp 60% aufs Handling legen möchtest. 22 Meter sind die perfekte Leinenlänge für Freestyle und Wave Riding und Most Wanted Kite Loops. Diese Leinenlänge liefert etwas mehr Power und Windrange und ist dabei ein bisschen weniger aggressiv und explosiv als die Konfiguration mit den 20 Meter Leinen. Wenn du also eine sportliche Allround-Lösung suchst, solltest du definitiv 22 Meter Leinen ausprobieren. 24 Meter Leinen. 24 Meter Leinen sind der beste Kompromiss aus Handling und Power und dadurch perfekt geeignet für nahezu jede Disziplin und jeden Fahrer. Mit 24 Meter Line wirst du hohe Sprünge zaubern und eine sehr gute Windrange erreichen. Diese Leinenlänge ist perfekt fürs Freeriden und für Oldschool-Tricks. Wenn du nur eine Bar haben möchtest, mit einer Leinenlänge, dann solltest du dich für diese Leinenlänge entscheiden. Auch Anfänger sind mit dieser Leinenlänge sehr gut bedient. 27 Meter Line. Wenn du hauptsächlich große Kites fliegst und bei wenig Wind die meiste Power suchst, dann solltest du dir 27 Meter Line etwas genauer anschauen. Diese Leinenlänge bietet die meiste Power bei wenig Wind, aber auch bei fetten Sprüngen, da du deine Leinen besonders stark aufladen kannst. Allerdings wird das Handling des Kites indirekter, was diese Leinenlänge ungeeignet für die Welle oder das Freestyle macht. Wenn du deinen Kite also eher indirekt und kraftvoll abstimmen willst und die meiste Zeit bei etwas weniger Wind unterwegs bist, kannst du dich für eine Bar mit 27 Meter Line entscheiden. Allerdings solltest du wissen, dass nicht jeder Hersteller eine solche Leinenlänge anbietet, da die meisten Kiter mit 24 Meter Line unterwegs sind. An dieser Stelle ist es ein persönliches Anliegen für mich, nochmal etwas zu kommentieren. Du wirst sehr schnell feststellen, dass du keine Bar mit 27 Meter Line findest und du ziemlich lange suchen musst. Die Lösung dafür ist eine andere. Am Beispiel vom Kite-Hersteller Core ist es so, du hast da die Core Sensor 3S Bar. Die geht bis 24 Meter Leinenlänge und du kannst sie verkürzen. Also du hast Knotenpunkte an verschiedenen Stellen gesetzt und kannst so den Kite in 2 Meter Schritten von 24 Meter runter auf 16 Meter verkürzen. Also sprich 24, 22, 20, 18, 16. Wenn du jetzt 27 Meter haben möchtest, dann hast du zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 ist, du kaufst dir einen 15er oder 17er oder 19er Core Kite. In der Tasche von diesem Kite findest du Extension Lines. Die sind 3 Meter lang und diese kannst du einfach an deine Line anknüpfen. Der andere Weg ist natürlich, du brauchst nicht den Kite kaufen, du kannst dir auch einfach nur diese Extension Lines in 3 Meter Länge einzeln als Ersatzteil dazu kaufen, diese an deine Bar befestigen und kommst so auf die 24 Meter. Jetzt kommen wir zum letzten Kapitel in diesem Hörbuch. Wir beschäftigen uns mit der Pflege deines Materials. Um die optimale Lebensdauer aus deinem Kite und deiner Bar herausholen zu können, ist es wichtig, dass du dein Material so gut es geht pflegst. Dabei gibt es einige Kleinigkeiten zu beachten. Welche das sind und wie du mit wenig Aufwand dein Material immer im Top-Zustand behältst, erfährst du hier. So pflegst du deinen Kite richtig. Eins vorab. Ein Kite ist und bleibt ein Verschleißartikel. Allerdings kannst du mit etwas Pflege und der richtigen Handhabung einiges an Lebensdauer aus deinem Kite herausholen. Zum einen solltest du nie zu viel Druck in deinen Kite pumpen. Dadurch wird der Bladder nämlich besonders stark beansprucht, was vor allem bei Aufschlägen auf dem Wasser zum Problem werden kann, weil sich dabei der Druck im Bladder ausdehnt. Außerdem solltest du immer darauf achten, alle Ventile deines Kites offen zu haben, wenn du diesen zusammenrollst. Ansonsten bleibt etwas Luft im Bladder, welcher im zusammengerollten Zustand den Bladder unnötig belastet. Am Spot selbst solltest du das sogenannte Strandparken so gut es geht vermeiden. Was meinen wir damit? Packe deinen Kite unmittelbar nach deiner Session zusammen und lasse ihn nicht unnötig lange am Strand liegen, denn dort ist er dem Wind und der Sonne ausgesetzt und möglicherweise feuchter Luft. Die Sonne sorgt nicht nur dafür, dass das Material durch die UV-Strahlung schneller ermüdet, sondern auch dafür, dass sich durch die Wärme die Luft im Bladder deines Kites weiter ausdehnt. Wenn du deinen Kite also zu lange liegen lässt und im Anschluss bei einer Session auf das Wasser aufschlagen lässt, kann der Bladder einen deutlich erhöhten Schaden nehmen. Wenn du mit deiner Session fertig bist, achte darauf, deinen Kite immer trocken zu lagern. Sollte er nach der Session nass sein, dann trockne ihn zu Hause und packe ihn dann erst wieder ein. Ansonsten drohen Stockflecken auf dem Tuch. Außerdem solltest du deinen Kite nach jeder Session so gut es geht von Sand und Salzwasser befreien, da diese das Tuch deines Kites sonst über einen längeren Zeitraum unnötig strapazieren. Allerdings ist es wichtig zu wissen, dass Salzwasser für den Kite gar nicht so schlimm ist, wie viele denken. Wenn du also keine Möglichkeit hast, deinen Kite so schnell wie möglich zu trocknen, ist es besser, wenn dieser voll mit Salzwasser ist, als mit Süßwasser. da dieses keine Stockflecken verursacht. Die Tipps sind ziemlich simpel und klar. Allerdings gibt es viele Kiter, die sie nicht beachten und deshalb oft mit Materialermüdung an ihrem Kite zu kämpfen haben. Wenn du nicht möchtest, dass es dir so geht, dann solltest du diese simplen Tipps beachten, um eine möglichst lange Freude an deinem Kite zu haben. So pflegst du deine Bar richtig. Ähnlich wie beim Kite gibt es auch für deine Bar ein paar Service-Tipps, die du beachten solltest. Genau wie dein Kite solltest du auch deine Bar immer nach der Session zuerst trocknen und dann erst einlagern. Wasche sie am besten gründlich mit klarem Wasser aus, auch alle Einzelteile. Außerdem ist es wichtig, alle Teile der Bar von Sand zu befreien, um den Auslösemechanismus deines Safety-Systems nicht zu blockieren oder ähnliches. Vor jeder Session solltest du deine Line gründlich auf Beschädigungen untersuchen und alle sicherheitsrelevanten Teile der Bar auf ihre Funktion prüfen. Wenn du nach einer langen Wintersaison das erste Mal wieder aus Wasser möchtest, solltest du deine Bar außerdem einer gründlichen Leinprüfung unterziehen. Durch Sand und kleine Salzkristalle, welche sich in den Fasern der Line absetzen, kann sich der Querschnitt deiner Line nämlich vergrößern und so die Leinenlänge insgesamt etwas verkürzen. Checke deshalb genau die Länge deiner Line und trimme sie an den dafür vorgesehenen Anknüpfpunkten. Checke außerdem regelmäßig die Pigtails auf ihren Zustand und tausche sie gegebenenfalls aus. Sollten deine Leinen trotz Trimmen noch unterschiedlich lang sein oder einen höheren Verschleiß durch UV-Strahlung oder Reibung aufweisen, solltest du über einen neuen Leinsatz nachdenken. Deine Bar sollte immer im Top-Zustand sein, da auch der beste Kite ohne gut eingestellte und gepflegte Bar nicht richtig fliegt. Wenn du also etwas Zeit in den Service und die Pflege deiner Bar investierst, wirst du deutlich sicherer und mit mehr Freude auf dem Wasser unterwegs sein können. Liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass du dir bis hierhin das Hörbuch angehört hast. An dieser Stelle schließen wir Kapitel 1. Du darfst gerne mit Kapitel 2, das Kiteboard, weitermachen. Viel Spaß beim Zuhören.